Ich habe mich im Laufe meiner wissenschaftlichen Arbeit immer wieder mit solchen bildhaften Reden beschäftigt und unter anderem auch dabei ist mir aufgefallen, dass über Christus nicht nur in der männlichen Form geredet wird, als wenn er ganz klar ein Mann gewesen wäre, sondern eben auch eine Frau.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe zu den Fragen unserer Zeit.
Christus. Klar, männlich oder weiblich? Hubertus Lutherbach über die Geschlechtlichkeit der Nachfolge Christi. Das hier ist der Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz mit Herz und Haltung. Ich bin Daniel Heinze, hallo und herzlich willkommen. Ob auch Frauen zu Priesterinnen geweiht werden dürfen oder gar sollten, diese Frage wird nach wie vor hitzig diskutiert. Als wohl bekanntestes Argument dagegen wird oft angeführt, dass Christus selbst männlich war und deshalb auch die Geweihten in seiner Nachfolge nur männlich sein könnten. Doch kann das Geschlecht des Gottessohns wirklich so einfach als männlich abgehakt werden? Darüber hat sich meine Kollegin Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA mit dem Theologen und Historiker Hubertus Lutherbach unterhalten. Er lehrt Christentums- und Kulturgeschichte an der Uni Duisburg-Essen und argumentierte im Herbst letzten Jahres in einem Essay mit dem Titel »Wahrer Christus und wahre Christa« in der Herder-Korrespondenz für eine Öffnung des Weiheamtes auf der Grundlage der Motivgeschichte, wie in den letzten Jahrhunderten von Christus gesprochen wurde. Es geht jetzt gleich also unter anderem darum, welche vielschichtigen Bilder für Christus als männlich, weiblich oder irdischer Geschlechtlichkeit enthoben sich bereits im Mittelalter finden lassen. Hubertus Lutherbach im Gespräch mit Karin Wollschläger. Jetzt bei Mit Herz und Haltung.
Herr Professor Lutherbach, in der Debatte um das Frauenpriestertum bringen Sie jetzt für die Pro-Seite einen neuen Argumentationsstrang ein. In einem Aufsatz in der Herder-Korrespondenz mit dem schönen Titel »Wahrer Christus, wahre Christa« zeigen Sie anschauliche Beispiele aus der Tradition der Bildhaftigkeit der christlich-mythischen Gottes- und Christusrede. Zentral dabei sind die mütterlichen Attribute, die Gott und Christus schon ab dem 2. Jahrhundert zugeschrieben werden. Vielleicht können Sie unseren HörerInnen kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Ja, ich bin schon lange unterwegs mit der Frage, wie kann man die Überlegungen kräftigen, dass Frauen auch zum Weihepriestertum zugelassen worden sind. Und ich habe mich ja an einer Publikation beschäftigt, wo es darum ging, dass auch Männer sich zu dieser Frage äußern. So sind es also nicht nur Frauen, die sich hier in eigener Sache äußern, sondern inzwischen ja auch Männer. Zugleich gibt es viele theologische Publikationen, fast eine unübersehbare Fülle. Die haben aber eines gemeinsam. Die sind fast alle theologisch begriffsscharf unterwegs. Also die argumentieren philosophisch mit ganz intensiven, mit ganz konkreten, mit ganz speziellen Definitionen, um auf diese Weise Freiräume aufzumachen für das Frauenpriestertum. Mir kam als jemand, der aus dem geschichtlichen Bereich kommt, als Christentums- und Kulturgeschichtler, die Idee, doch mit Bildern, mit Metaphern an diese Frage heranzugehen, wie kann man Freiräume eröffnen für das Frauenpriestertum. Es war also im Hintergrund eine ganz konkrete, fast eine kirchenpolitisch zu nennende Frage, die mich da auf den Weg gebracht hat. Und die Methode oder sagen wir die Suchperspektive, ne, das Fadenkreuz, was ich sozusagen aufgerichtet habe für meine Suche, das bezog sich dann wirklich auf die metaphorisch bildhafte Rede. Wir sind ja oft geneigt zu sagen, wenn es um wirklich Hard Facts geht und um wirklich Entscheidendes, da konzentrieren wir uns nicht auf Bilder, sondern auf Definitionen. Aber wenn man Hans Blumenberg, einem bedeutenden Philosophen, folgt, dann hat man eine ganz andere Position. Der sagt nämlich, also mit bildhafte Rede, Metaphern sind nicht Restbestände menschlichen Lebens und menschlicher Kommunikation, sondern Grundbestände. Und ich habe mich im Laufe meiner wissenschaftlichen Arbeit immer wieder mit solchen bildhaften Reden beschäftigt. Und unter anderem auch dabei ist mir aufgefallen, dass über Christus nicht nur in der männlichen Form geredet wird, als wenn er ganz klar ein Mann gewesen wäre, sondern eben auch eine Frau. Und das habe ich versucht, diese Überlegungen die mir aus anderen Zusammenhängen bekannt waren, die habe ich versucht, in die Diskussion, in die Debatte um das Frauenpriestertum einzuspeisen.
Das konkrete Bild, das Sie in Ihrem Aufsatz anführen, ist die metaphorisch-allegorische Rede von den nährenden Brüsten Gottes und Christi. Können Sie uns das ein bisschen erläutern?
Wenn man heute fragt und argumentiert, warum werden nur Männer Priester, wird ja ganz oft gesagt, ja, das ist ganz einfach, weil eben Jesus ein Mann gewesen ist. Und damit meint man, dass man alle weitere Argumentation sich ersparen kann. Das setzt im Grunde voraus, dass man für diese Argumentation auf ein Jesusbild zurückgreift, was rein irdisch ist. Die Idee, die man aber im Hintergrund sehen muss, ist, dass besonders die Mystik, also eine Frömmigkeitsrichtung, die im hohen Mittelalter im 12. Jahrhundert aufkommt, sehr stark akzentuiert, dass Jesus nicht einfach ein irdischer Mann gewesen ist, sondern dass Jesus auch jemand ist, der Himmel und Erde zusammenbringt, Zeit und Ewigkeit, wenn Sie so wollen. Und er insofern nicht einfach im Rahmen der Bipolarität von Mann und Frau einfach ein Mann ist, sondern die gehen davon aus, dass Jesus in seiner geschlechtlichen Zusammensetzung sozusagen also etwas ganz Besonderes ist, nämlich jemand, der das Irdische und das Himmlische zusammenbringt. Und deshalb kann man ihn nicht einfach nur mit irdischen Kategorien fassen. Und konsequent schreiben sie ihm dann auch weibliche oder mütterliche Attribute zu. Also zum Beispiel Brüste.
Welchen Stellenwert hat denn dieses Bild? Wie verbreitet war das?
Das Bild Christi als Frau, als Mensch mit Brüsten war ein sehr verbreitetes Motiv. Und Professor Friedrich Ohly, ein Altgermanist, der sich sehr gut auskennt in der mittelalterlichen Tradition, hat nachgewiesen, konnte zeigen und hat das auch unterstrichen, dass dieses Motiv vom 2. Jahrhundert an, also bis in die Neuzeit hinein, immer wieder erwähnt und genannt worden ist. Umso erstaunlicher, dass eine Tradition, die ja im Grunde fast durchläuft durch die Jahrhunderte der Christentumsgeschichte, dass uns die so aus dem Blick geraten ist. Und dass sie erst recht bei denen aus dem Blick geraten ist, die also kirchenpolitisch für Entscheidungen sorgen.
Ist denn dieses Bild auch in der Kunstgeschichte aufgegriffen worden oder finden wir das eigentlich nur als Metapher in theologischen Schriften?
Das Bild ist auch ikonografisch überliefert. Es sind nicht allzu viele Darstellungen, aber es sind Darstellungen also aus dem hohen und späten Mittelalter, also aus der Zeit, denken Sie einfach an Franziskus, in der die Person Jesus als Mensch, auch eine besondere Rolle gespielt hat im Rahmen der Frömmigkeit.
Weiß man irgendwas über die Rezeption und vielleicht auch die alltagstauglichen Grenzen? Es gibt ja auch sehr verbreitet in der Kunstgeschichte die Bilder der Maria Laktanz, also die Maria, die Gottesmutter, die das Jesuskind stillt. Und man sieht dann Mariendarstellungen mit entblößten Brüsten, wo über ein Meter Entfernung die Milch dem Jesuskind ins Gesicht gespritzt wird. Und ich erinnere mich, habe da eine Rezeption zugelesen, wo ein Priester im Mittelalter sagte, es ist alles schön und gut, das ist ja sehr schön aufgeladen hier, aber ich kann einfach nicht unter diesem Bild beten, tut mir leid, da bin ich dann doch einfach nur ein Mann.
Also man weiß durchaus etwas zur Rezeption. Das kommt also in vielen Schriften, auch des Hohen und des Spätmittelalters, wird dieses Motiv Christus als Mutter, Christus als Frau benannt. Häufig findet sich dabei ein Rückgriff auf das alttestamentliche Hohelied. Das hat also in der Frömmigkeit der Mystik eine besondere Rolle gespielt. Und die Rede dort von der Frau hat man durchaus auch nicht nur auf die Kirche, sondern auch auf Christus bezogen. Und es hat durchaus auch eine Rolle gespielt, dass es in Einzelfällen dazu geführt hat, auch so etwas wie das männliche Amt in Frage zu stellen. Oder sagen wir es besser, dass die Vorstellung des männlichen Amtes auszuweiten, insofern, dass ein Mann zwar weiterhin das Amt innehat, aber er sich im Grunde männlich und weiblich gleichermaßen zeigen soll. Also das wurde damals assoziiert mit männlich gleich strenger und weiblich gleich zugeneigt, warmherzig, liebevoll. Also jemand, der ein kirchliches Amt innehat, soll das durchaus in beide Weisen tun. Männlich und weiblich in dieser Hinsicht und damit auch das aufgreifen, was eben das Besondere Jesu ist, dass er eben männlich und weiblich ist.
Die Debatte über das Frauenpriestertum muss ja mit Rom geführt werden. Dort knüpft man das Priesteramt bekanntermaßen an das biologische Geschlecht des Mannes. Kann Ihre Argumentation da verfangen, wenn gegen die Biologie nun eine Allegorie oder eine Metapher ins Feld geführt wird? Könnte die Gegenseite das nicht sehr leicht abräumen, indem sie sagt, ja, klar, Herr Professor Lutherbach, Priester sollen natürlich auch mütterliche Attribute haben, aber das biologische Geschlecht steht halt über diesen Attributen. Also salopp gesprochen, realer Penis sticht metaphorische Brüste.
Die Frage ist im Grunde ja, was macht die apostolische Sukzession aus? Und dann würde man natürlich sagen, ja, das sind Männer, die Männer wiederum weihen, die wiederum Männer weihen. Man kann es aber auch ganz anders sehen. Und man kann sich zum Beispiel orientieren an Anselm von Canterbury, der ja immerhin so etwas wie die Satisfaktionslehre auf den Weg gebracht hat, also der sehr klar überlegt hat, ne, wie muss die Äquivalenz sein, wie muss das Miteinander gehen von Menschen auf der Erde, christlichen Menschen auf der Erde und Gott. Wie muss man sich das vorstellen? Und der hatte da sehr, sehr, sehr klare Vorstellungen als Scholastiker. Aber sogar dieser, ich bin manchmal geneigt zu sagen, harte Theologe, hart denkende Theologe, sagt, dass Jesus eine Frau und dass Jesus eine Mutter gewesen ist. Und er ist sogar der allererste, der sich an Jesus als Mutter in einem Gebet wendet. Die Frage ist eben immer, auf wen aus der Geschichte beziehen Sie sich, wenn Sie diese oder jene Entscheidung treffen? Also der Anselm von Canterbury hat das so gesagt, ne, dass Jesus derjenige ist, der die Apostel geboren hat. Im Grunde als Mutter der Apostel gelten darf. Also besonders des Apostels Paulus. Paulus wiederum beschreibt er so, dass er die weiteren, also Apostel hervorgebracht hat. Die weiteren Apostel haben dann also weitere Christen hervorgebracht, sodass man im Grunde sagen kann, das Charakteristikum dieser apostolischen Sukzession ist geradezu das Frausein, das die Gebärfähigkeit. Man kann sich natürlich wie bisher solchen Argumenten verschließen, man kann sich diesen aber auch öffnen und kommt dann natürlich auf geweitete Perspektiven, die anwendbar sind für, wie soll ich sagen, vielleicht auch neue Praktiken.
Sie schreiben in Ihrem Aufsatz, am eindrücklichsten spreche die englische Mystikerin Juliane von Norwich von Jesus als Mutter. Sie lebt im Mittelalter, gestorben nach 1416 etwa. Sie sagt, Zitat, Jesus ist unsere wahre Mutter in unserer Erschaffung und er ist unsere Mutter durch die Gnade, denn er nahm unsere Natur an. All das edle Wirken und all die süßen mütterlichen Dienste sind der zweiten Person eigen. Wissen wir denn nicht, dass unsere Mütter uns gebären, damit wir leiden und sterben? Aber so ist es nicht bei unserer wahren Mutter Jesu. Er allein gebiert uns zur Freude und zum ewigen Leben. Das klingt in meinen Ohren ehrlich gesagt etwas frauenfeindlich. Also die Gebärfähigkeit, die ja eigentlich nur Frauen vorbehalten ist, kommt erst bei einem Mann, Christus, zur wahren lebensspendenden Vollendung. Frauen indes gebären nur, damit wir leiden und sterben. Also die wahre Mutterschaft kommt dann eben durch Christus. Da höre ich manche Männer in der Christusnachfolge frohlocken.
Wir sind natürlich gehen natürlich mit Fragen oder Beobachtungsperspektiven an Texte, die 600-700 Jahre alt sind, die natürlich unter diesem Fokus damals nicht geschrieben worden sind. Damals ging es natürlich nicht darum, die Frauen von heute und die Mütter, die ganz viel auf sich nehmen für ihre Familien und für ihre Kinder, an den Rand zu drängen, sondern vielleicht sogar eher das so zu interpretieren, dass sie das tun, wo es wirklich drauf ankommt. Sozusagen, dass sie so unterwegs sind, ne, wie vielleicht sogar noch mehr als Männer, ne, sie noch immer mehr unterwegs sind, wie Jesus damals gesehen worden ist von dieser Mystikerin Juliane von Norwich.
Das ist halt so ein Punkt, wo ich mich bei der Beschäftigung mit Ihrem Aufsatz gefragt habe, ob der Rückgriff auf diese Tradition, auf diese Bilder, die natürlich in einer gewissen Zeit verhaftet sind, für die Diskussion, wie sie heute geführt wird, immer hilfreich ist. Denn es ist ja in gewisser Weise ein antiquiertes Frauenbild, um das es hier geht. Also die Frau letztlich wird im Grunde auf diese mütterlichen Attribute, auf ihr Muttersein reduziert. Und erweist man damit mit diesen Bildern nicht vielleicht doch dem Anliegen der Frauen, die sich zu einem Priesterdienst berufen fühlen, einen Bärendienst? Also können sich moderne Frauen mit so einem Frauenbild, das rein auf Mütterlichkeit letztlich reduziert ist, tatsächlich können die sich darin wiederfinden?
Ich kann das nur noch mal wiederholen. Also unsere Perspektiven, mit denen wir unterwegs sind, das sind andere als die vor 600 bis 700 Jahren. Und natürlich ist das, was wir uns heute unter Frausein vorstellen, ne, in all ihren Differenzierungen, etwas anderes, als was sich Mystikerinnen und Christinnen und Christen also im Mittelalter darunter vorgestellt haben. Das war nicht die Perspektive, unter der ich das mir angeschaut habe. Ich habe eher versucht, etwas aufzumachen, dass Weibliches in der Christentumsgeschichte gerade im Blick auf die Ämtervergabe übersehen worden ist. Darum ging es mir. Dass man aber natürlich dieses Frauenbild, was man damals gehabt hat, aus heutiger Perspektive anfragen kann, da gehe ich ganz mit Ihnen.
Sie schreiben, dass es ein faszinierender Gedanke sei, den man aus den Zeugnissen der alten Kirche und des Mittelalters lesen kann, dass die Rede von der Mutter Jesus und vom Mutterabt oder auch vom Mutterbischof nicht einfach Gender-Stereotypen durchstreicht. Also viel angemessener spricht man unter dem Vorzeichen eines asketisch-eschatologischen Programms von einer Verflüssigung der Geschlechter in das Göttliche hinein. Können Sie das vielleicht etwas erläutern? Müssen wir uns Äbte und Bischöfe jetzt idealtypisch als genderfluid vorstellen?
Mir ging es hier darum, etwas zu zeigen, was uns im Bereich der Liturgie völlig selbstverständlich ist. Im Bereich der Liturgie, ne, feiern wir die Gottesdienste, aber wir feiern sie nicht nur als ein irdisches Projekt, sondern wir feiern ausdrücklich, dass wir uns mit dieser Liturgie in die himmlisch-irdische Liturgie einklinken. Wir feiern also im Grunde das, was im Himmel, das ist unsere Überlegung, das ist die Voraussetzung, damit unser Tun sinnvoll ist, immer schon gefeiert wird. Und vor diesem Hintergrund war meine Überlegung, kann man nicht auch sagen, dass und die mittelalterlichen Zeugnisse so verstehen, dass das, was Jesus ausmacht, eben nicht einfach als etwas Irdisches zu verstehen ist, als eine rein irdische Männlichkeit, sondern dass seine Art von Menschsein, wie die Liturgie auch, ne, zwischen Himmel und Erde ausgespannt ist. Und dass unsere irdische Vorstellung von Menschsein und unsere irdische Vorstellung von Männlichkeit und sogar auch unsere irdische Vorstellung von Weiblichkeit, reichen die aus, um das wirklich zu beschreiben, was Jesus als einen Menschen ausmacht, der zwischen Himmel und Erde ausgespannt ist.
Jetzt bewegt sich die Diskussion, die wir haben, naturgemäß, weil sie eben aus einer alten Zeit kommt, ist schon noch sehr an Geschlechtern letztlich orientiert, an Attributen, die man einer Frau, einem Mann zuordnet. Wie bringen wir das jetzt zusammen mit einer modernen Theologie, die eigentlich über diese Geschlechtlichkeit hinaus schon ist in gewisser Weise, also ein modernes Gottesbild hat, bei dem es egal ist, ob Gott männlich oder weiblich gelesen wird.
Wenn Sie den Gedankengang mitgehen, ne, dass das Ausgespanntsein Jesu zwischen Himmel und Erde im Grunde so etwas ist wie die Verflüssigung all dessen, was ihn menschlich irdisch ausmacht und was uns Menschen irdisch ausmacht, dann haben Sie im Grunde eine maximale Vorstellungsbreite, die möglicherweise, das muss dann jeder und jeder für sich überlegen, auch offen ist für neue Attribuierungen, ne, des Männlichen und des Weiblichen, die natürlich vor 600 Jahren nicht so gedacht worden sind, wie sie heute gedacht werden und wie wir sie uns heute vorstellen. Da haben Sie einerseits Chancen, ne, eines solchen Argumentationsganges, da haben Sie aber andererseits auch Begrenzungen. Ne.
Was würden Sie sagen, ist die große Chance?
Die Chance sehe ich darin, dass mit der Vorstellung vom biologischen männlich sein Jesu, es an ein Ende kommen kann und sich damit Perspektiven auftun könnten, die bisher nicht bedacht worden sind, die bisher nicht genug einbezogen worden sind in die theologische Diskussion zugunsten des Frauenpriestertums. Darin sehe ich auf jeden Fall die Chance.
Haben Sie Reaktionen auf Ihren Artikel bekommen?
Mail-Reaktionen von Frauen, die auf der Suche sind nach Möglichkeiten, um dem Weihepriestertum für Frauen näher zu kommen. Es waren keine dabei, die mittelalterliche Attribuierung des Weiblichen in Frage gestellt haben. Das ist eine Überlegung, die mir jetzt durch unser Interview noch einmal neu in den Blick kommt. Die müsste vielleicht auch noch einmal tiefer bedacht werden. Da finden sich dann vielleicht noch Theologinnen und Theologen, die diese Idee aufgreifen.
Herr Professor Lutherbach, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie uns in dieses etwas ungewöhnliche Thema eingeführt haben und die Chancen aufgezeigt haben, die dieser Blickwinkel haben kann in der Debatte.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, diese Möglichkeit gehabt zu haben und miteinander zu überlegen und zu reflektieren. Vielen Dank.
Karin Wollschläger aus unserem Podcast-Team hat sich mit Hubertus Lutherbach unterhalten. Und den bereits erwähnten Essay von Hubertus Lutherbach in der Herder-Korrespondenz, den findet ihr verlinkt in den Shownotes, also im Begleittext zu dieser Folge. Und wenn ihr euch noch tiefer in das Thema einlesen wollt, dann empfehle ich euch die Herder-Thema-Sonderausgabe Gottes starke Töchter. Das Heft, in dem viele Perspektiven von Autorinnen und Autoren aus der gesamten Weltkirche zu Wort kommen, wurde von Julia Knob, sie ist Professorin für Dogmatik in Erfurt, herausgegeben und baut auf einer Konferenz, die die Katholische Akademie des Bistums Dresden-Meißen im vergangenen Jahr veranstaltet hatte. Den Link zu diesem Heft und zu den Videos der Tagung findet ihr ebenfalls bei uns in den Shownotes. Eure Gedanken zum Thema sind wie immer herzlich willkommen. Schickt sie uns einfach per Insta oder Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de. Und bitte abonniert uns, um nichts zu verpassen, was wir hier für euch machen, und empfehlt uns weiter an Leute, die sich für unsere Themen interessieren könnten. Und wenn ihr uns 5 Sterne gebt bei Apple oder Spotify, dann sagen wir Danke und der Algorithmus freut sich auch. An dieser Folge mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Jonathan Burger, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.